So. Okay, wenn ich es richtig verstehe, geht es erstmal darum, wo wir herkommen.
Genau.
Oder wo wir mit solidarischer Ökonomie in Berührung gekommen sind. Und da ist meine Geschichte ein bisschen anders, insofern, als ich in Chile gearbeitet habe, just vor dem Putsch und dann nach dem Putsch hier in der Solidaritätsbewegung. Und das war ja die Schockpolitik, die Schaffung des neoliberalen Modells bis in die ganze Welt. Und das war eine gigantische Deindustrialisierung. Und die Arbeitslosigkeit betrug dann 50% mindestens, weshalb es überhaupt keinen anderen Weg gab als die Kooperation, allerdings unter diktatorischen Rahmenbedingungen, sodass die politische Perspektive dieser gesellschaftlichen Wirtschaftsorganisation leider nicht entstehen konnte. Die Lehre war aber darüber hinaus für uns alle, die in diesem Prozess lebten und ihre Freunde dort hatten, dass von nun an tatsächlich gesellschaftliches Wirtschaften und gesellschaftliche Politik absolut unbedingt zusammengehört. Ich denke, das ist nicht nur eine Latino-Erfahrung, die sozusagen etwas vorwegnimmt, was später hier kam. Viele machen sich nicht klar, wie groß inzwischen auch schon hier Deindustrialisierungsprozesse sind, sondern ich glaube, das ist eine adäquate Wahrnehmung über die notwendige Antwort auf das neoliberale Modell, was ja wirklich kein Erfolgsmodell ist. Kurz zwei andere Wurzeln meines Erlebens und Denkens, was ich dann auch versucht habe, hierher in diese Uni zum Beispiel und in unsere Arbeit hier in Hessen zu tragen, ist zum einen, ich habe eine Kultur der Kooperation und solidarische Ökonomien wirklich 20 Jahre lang erlebt in Amazonien, weil ich habe kooperiert mit indigenen Bewegungen, zusammen mit dem Dieter Gavora haben wir das gemacht über lange Zeit. Und da war es aber so, dass ganz klar war, dass die Kultur der Kooperation im Wesentlichen auch im gesellschaftlichen Naturbezug bestand, der derartig differenziert sein musste, um in diesem Kontext zu überleben, dass eine Kultur aus diesem Naturbezug emporwuchs, und zwar ein komplexes, wie einige Anthropologen das sehr schön sagen, der Rachel Dolmatow zum Beispiel, ein ganz komplexes Wissensgebäude vorhanden ist über vertretbaren Eingriffe in die Natur und das Verhältnis der Gesellschaft zur Natur. Nicht von ungefähr sind das ja diese Subjekte, diese Gesellschaften sind die Subjekte dafür, dass unser Klima so lange gewahrt wurde. Ihre Unterdrückung, ihre Vertreibung, ihre Vernichtung führt dazu, dass das Leben unsicher wird insgesamt. Meiner Ansicht nach wichtiger Hintergrund der Reflexion, ein Feld, in dem ich sehr aktiv bin. Aber ich lernte dann auch die andere Seite Brasiliens, die nationale Gesellschaft, zumal ich da auch suchte nach einer Brücke zu diesen solidarischen Ökonomien und fand die. Deshalb haben wir seit 2000 hier an der Uni sehr viel zur solidarischen Ökonomie gemacht und sehr viel von Brasiliens Bewegungen gelernt und eben spezifisch gelernt, dass sie den Aufbau einer solidarischen Ökonomie immer mit Unterstützergruppen und auch mit Vertretern regionaler staatlicher Gremien machten und Foren bildeten, um eine permanente Debatte anzuregen in den Regionen über sowohl die Potenziale als auch die Defizite und die Notwendigkeiten und die Bedürfnisse regional und insofern zu ganzheitlichen Konzepten kommen konnten, die dann auch einzelne Unternehmen, die sich bildeten, übrigens unterstützt durch inzwischen 80 Universitätsinkubadoras, also Gründungsberatungsstellen, die dann eben auch nicht nur als einzelne Unternehmen weiter existierten, sondern sofort suchten nach der Verknüpfung in Netzen und in Ketten. Sodass, ich bin jetzt am Schluss, okay, dass eine Kultur der Kooperation aber im ökonomischen und politischen Sinne der Gesellschaften wurde. Und das halte ich für sehr wichtig für unser Forum hier.
Vielen Dank, Loretta.
Okay. Bitte, Elisabeth. Also ich versuche mal, mich wirklich zu beschränken jetzt auf meinen ganz persönlichen Zugang zu dem Thema. Ich hatte ja vorhin schon im Vortrag auch gesagt, also ich glaube, das tiefste Motiv für mich ist wirklich die Unerträglichkeit dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit auf der Welt und dieser millionenfachen Menschenrechtsverletzung, die ich schlichtweg eigentlich nicht aushaltbar finde. Und auf dem Weg zu gucken, ja, was könnten Alternativen sein, bin ich halt irgendwann in meinem Leben auch auf eine, wie es damals hieß, alternative Ökonomie gestoßen. Es war ja so, dass damals nach 68, 70er, 80er Jahre in den Revoltezeiten, ja, da war Mensch eigentlich immer gegen alles. Das hatte auch seine guten Gründe natürlich. Es gab noch unheimlich viele Faschisten, die in diesem Land frei rumgelaufen sind. Und es gab auch andere Formen der, ja, Bürgerlichkeit, die eigentlich auch nicht richtig zum Aushalten waren. Insofern war auch in diesen Kollektiven, die entstanden, ging es eigentlich vor allem immer gegen alles, was gegen jede Ordnung, gegen alle Regeln, gegen, na, wie man Mensch sich das so denkt. Und trotzdem ging im Kollektiv nicht alles schief. Es gab ganz tolle Sachen, aber es gab natürlich auch Nervereien. Dann kam irgendwann die Zeit der Betriebsberatung, dann wurde sich ziemlich professionalisiert und leider sind im Zuge dieser Professionalisierung auch ganz viele basisdemokratische Errungenschaften irgendwie hops gegangen und viele Kollektive haben sich mehr oder weniger in ganz normale betriebswirtschaftlich geführte Unternehmen umgewandelt oder manche sind auch einfach untergegangen. Ich habe es dann schon so wahrgenommen, dass das ist ja allgemein wahrscheinlich schon auch so, 89 war dann so ab 89 spätestens so eine Art Lähmung, da passierte gar nicht mehr viel. Insofern sehe ich das schon jetzt auch ein bisschen als Chance in der Krise, wie Dagmar auch sagt, es bewegt sich mehr, es gibt mehr Interesse, aber es wird noch viel mehr geredet und viel weniger gemacht. Und ich würde kurz noch zur Kultur der Kooperation so ein paar Einsichten sagen wollen, die mir hängen geblieben sind aus der langen Geschichte. Das war einmal in so einem internationalen Projektenetzwerk, so Anfang, Mitte der 90er Jahre, als Freunde und Kollegen aus Holland zu uns sagten, irgendwie ist das komisch mit euren Gruppen. Wir haben so den Eindruck, dass bei euch eigentlich die einzelne Person gar nicht so zählt, sondern dass ihr irgendwie Angst habt vor euren Gruppenmitgliedern, als wenn die euch irgendwas kaputt machen oder in Frage stellen könnten. Und das war, glaube ich, für uns alle, die wir dabei waren, ein ungeheurer Lerneffekt, nämlich zu sehen, da war was dran. Ja, es gab manchmal so bedrückte Stimmung, es war schwer, als einzelne Person aufzustehen, irgendwie was zu sagen, was so quer gegen das ging, was vielleicht die anderen meinten. Es gab eine Sorge darum, dass aus dem, was man sich so schön immer ausgedacht hat, wie was sein sollte, irgendwie dran gekratzt werden könnte. Und die sagten mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit, also wir in den Niederlanden, wir machen unsere Gruppen natürlich, damit die Einzelnen was von haben. Das soll denen nützen und nicht irgendwie für eine Idee, zur Verwirklichung irgendeiner Idee dienen. Das war mir richtig wichtig. Eine andere Geschichte war, ich war zu der Zeit dann auch in Neustadt an der Weinstraße im anarchistischen Projekt Wespe mit zu guten Zeiten 12 Kollektivbetrieben, mehreren Wohnprojekten, einem Projektehaus. Und ich glaube, wir sind unter anderem auch daran gescheitert, dass wir unsere Idee von Herrschaftsfreiheit und von Gleichheit der Menschen so überstrapaziert haben, dass wir alles, was dem nicht entsprochen hat in der Realität, gnadenlos tabuisiert haben. Das heißt, es wurde zum Beispiel tabuisiert, was es für gravierende ökonomische Unterschiede gab zwischen den Menschen. Wir waren halt keine Kommune, sondern ein dezentrales Projekt mit einer zwar Kollektivökonomie in den Betrieben, aber ansonsten einer individuellen Ökonomie. Also es gab Leute, die haben im Grunde auf Sozialhilfeniveau gelebt und andere, die waren so vermögend, dass sie vielleicht ihr Geld in 4, 5 Kollektivbetrieben angelegt hatten. Einige hatten Grundbesitz, wir waren andere Mieter, Mieterinnen bei denen. All das war vollkommen tabuisiert. Es war auch tabuisiert, dass manche natürlich sich besser ausdrücken können, sich mehr durchsetzen können. Und es war für mich spät zwar, aber dann der Moment, wo ich dann doch auch zur Feministin wurde, weil ich plötzlich das, was ich vorher gar nicht wahrhaben wollte, gemerkt habe, auch in der alternativen Ökonomie haben letzten Endes immer die Kerle das Sagen und die Frauen dann doch nicht so ganz viel. Also ich vielleicht noch am ehesten, weil ich jetzt nicht so auf den Mund gefallen bin, aber ich saß dann auch, als wir mal so ein Kasernengelände noch kaufen wollten, irgendwie mit 12 Jungs am Tisch und ich als einzigste Frau und habe in dem Moment gedacht, nee, das ist es hier irgendwie für mich auch nicht mehr. Ja? Und insofern, das ist für mich irgendwie immer noch ganz wichtig, auch in unseren alternativen Strukturen werden sich die gesellschaftlichen Dominanzen durchsetzen, wenn wir nicht alltäglich und regelmäßig darauf achten und versuchen, daran zu arbeiten. Und das, finde ich, sehen wir auch heute immer noch, weil es ist, ganz oft geht dieser Aspekt verloren, auch in den ganzen Wichtigkeiten von wir müssen dies, das, jenes machen, auch vielleicht in Sachzwang, in Zeitdruck, was Sachen sind, die ganz schlecht sind, weil sofort schlagen wieder irgendwelche Strukturen durch. Wir haben zum Beispiel in der Kontraste Monatszeitung für Selbstorganisation aus diesem Grund auch irgendwann gesagt, wir sind als Redaktion, als bundesweit arbeitende, dezentrale Redaktion mit nur einmal im Jahr persönlichen Kontakten, wir sind kein Freiraum. Es gibt ja in der Szene immer die große Liebe oder Hinwendung zu den tollen Freiräumen. Wir sind kein Freiraum, wir sind ein geschützter Raum. Wir achten aufeinander, wir achten darauf, wie wir miteinander umgehen. Und das hat für mich auch was damit zu tun, mit Erfahrung aus der Frauenbewegung in die Szene mit reinzunehmen. Das heißt, für mich ist eine Kultur der Kooperation ganz wesentlich auch eine antipatriarchale Kultur, sowohl von den Strukturen als von den Umgangsformen her.
Vielen Dank. Ja, nochmal vielen Dank an die Referenten, die uns so einen ganz persönlichen Einblick in ihre Wurzeln zur solidarischen Ökonomie gegeben haben. Jetzt ist die solidarische Ökonomie ja sehr vielfältig, was sie gerade so spannend macht. Man kann sich ja manchmal gar nicht entscheiden, wo man sich reinbegeben möchte. Jetzt würde ich gerne die Referenten nochmal nacheinander fragen, was denn so ihr persönliches Lieblingsprojekt oder Steckenpferd in dieser breiten Vielfalt der solidarischen Ökonomie ist. Darf ich wieder bei Ihnen anfangen, Herr Kunert?
Ich habe mir eigentlich ein Steckenpferd. Hallo? Ja, ein Steckenpferd ausgesucht, was er eigentlich viel besser erzählen könnte. Nämlich diese Innova EG, deren Aufsichtsratsvorsitzender ich bin. Und zwar deswegen, weil sie ist die Quadratur des Kreises. Sie ist der Versuch zwischen Kulturen, zwischen Menschen, zwischen Generationen und zwischen verschiedenen Arbeitsformen zu vermitteln. Vielleicht ist sie ein Stückchen Kooperation der Kooperation. Sie war eine Idee durch Genossenschaftsverbände und andere Idealorganisationen gestartet, dieses Thema, ja, war mal im Kern eigentlich Schaffung von Arbeitsplätzen durch genossenschaftliche Neugründungen zu popularisieren. Bis rein in den Bundesvorstand von SPD und weiß ja welchem, wo auch immer. Ein Riesenantritt. Der größte Teil des Antrittes ist eigentlich, dass drei Spitzengenossenschaftsverbände gemeinsam eine Genossenschaft gegründet haben. Oder insgesamt dann gebildet haben. Das ist eigentlich das Ungewöhnliche. Es gibt den sogenannten Freien Ausschuss, der ist nichts weiter als der Claim-Absteck Ausschuss, damit man sich nicht gegenseitig ins Revier kommt. Ansonsten gab es über Jahrzehnte die drei Genossenschaften, den ZDK, den DGAV und den GDW. Die drei Genossenschaftsverbände in Deutschland. Den ZDK gibt es jetzt nur noch als Mitgliedsverband im DGAV, weil er das Prüfungsrecht aufgegeben hat. Also haben wir derzeit zwei. Ein Teil der Kooperation ist eben zu sagen, es ist notwendig, sich mit anderen Instrumenten auseinanderzusetzen. Und ein Gegenstand davon, und damit hüpfe ich rein, verbinde mein Lieblingsprojekt auch mit einer inhaltlichen Aussage. Ein Gegenstand davon war nämlich, dass wenn man heute hingeht und will gemeinsam einen Betrieb gründen, dass dieses keine selbstständige Tätigkeit ist, juristisch. Und damit ist sie nach den Arbeitsmarktförderrichtlinien nicht förderbar. Die Gründung ist nach den Standardregeln nicht förderbar. Das ist einer der Hauptthemen, den wir ewig vorwärts, rückwärts diskutiert haben. Kurzes Fazit daraus, solange das nicht gleichgesetzt wird, eine Gruppengründung mit der Individualgründung, solange werden solche Prozesse staatlich benachteiligt, meines Erachtens ebenfalls unaushaltbarer Missbrauch von Gestaltungsmacht des Staates. Klammer auf, das ist so trivial, dass man eigentlich sagen kann, die Spitze der damals noch Bundesanstalt für Arbeit hat es verstanden. Das zuständige Ministerium, damals immerhin ein Mitglied unseres Vereins, Herr Olaf Scholz, heute erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, hat es auch verstanden, geändert hat sich nichts. Weil dahinter stehen natürlich massive Interessen, das abzuschotten, eine bestimmte Form von Ökonomie. Staatliche Förderung soll nur eine Form von Ökonomie fördern, nämlich die der individuellen Verwertung von Arbeitskraft. Das ist ein Politikum. Das ist antikooperativ. Der zweite Grund, warum ich das so gut finde, ist die Art der Arbeit. Das ist eine Genossenschaft, die genossenschaftlich gründet. Das ist eine Genossenschaft, die jetzt ein bisschen ihren Kreis, Mitgliederkreis auch erweitert hat, in der auch Berater mitmachen, die das Ziel und die Aufgabe haben, eben Genossenschaften zu qualifizieren. Ein Sonderfeld hat Burkhard beschrieben, das soll er lieber selber sagen, weil das ist so für mich so phänomenal, was da in den letzten 2-3 Jahren entstanden ist im Bereich der Energiegenossenschaften. Das hat schon den Charakter einer bürgerlichen Massenbewegung. Für das Genossenschaftsfeld auf jeden Fall. Und vielleicht außerhalb der Tradition. Gut, das, weshalb das mein Lieblingsobjekt ist.
Ich wollte gerade den Satz nutzen, um an Burkhard gleich weiterzugeben, weil es thematisch jetzt vielleicht ganz gut zusammenpasst.
Na gut, mein Lieblingsprojekt habe ich ja schon angedeutet, das ist die Energie in Bürgerhand. Das ist, wenn man, sage ich mal, die solidarische Ökonomie betrachtet, ist das ein Goliath. Wenn man die herkömmliche Ökonomie betrachtet, ist es David. Und zwar ging es darum, das war der ursprüngliche Schritt, dem E.ON-Konzern sozusagen die Tüger, das ist sozusagen eine Tochter damals gewesen, abzukaufen und dafür das Geld bei den Bürgern zusammenzubringen. Wir haben immerhin damals innerhalb von 4-5 Monaten 30 Millionen Euro zusammengebracht. Wir hätten allerdings, sage ich mal, 3 Milliarden gebraucht, um dieses Projekt umsetzen zu können. Spannend ist daran, dass wir damit was in den Wege geleitet haben, dass nämlich innerhalb der jetzt auslaufenden Konzessionsverträge für die Energieversorgung der einzelnen Kommunen und Städte sozusagen zunehmend Bürgerbeteiligungen thematisiert werden und immerhin 3 Ansätze im Moment auch realisiert worden sind, sodass, sage ich mal, mit dieser Vorbildaktivität, dass Bürger so aktiviert werden, dass sie bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und dass sie bereit sind, Mitsprache und Eigentumsfunktionen für ihre eigene Daseinsvorsorge mitzuergreifen. Das ist sehr spannend. Und ein Projekt davon kriegen wir morgen vorgestellt, das ist Wolfhagen. Die Stadtwerke Wolfhagen beteiligen ihre Bürger zu 25% an ihren eigenen Stadtwerken. Und andere sind Jena und Titisee-Neustadt, wo halt eine Rekommunalisierung stattfindet und wo halt Bürger im Rahmen dieser Rekommunalisierung beteiligt werden. Und leider, die Energie in Bürgerhand ist dabei nicht so zu Tragen gekommen und wir werden in den nächsten halben Jahr, also bis Mitte dieses Jahres, mit der EWS Schönau fusionieren. Netzkauf Schönau. Die Netzkauf Schönau, auch als sogenannte Stromrebellen bekannt, sind einer der 4 unabhängigen Ökostromanbieter und als Genossenschaft aus meiner Sicht der spannendste Ansatz, wo tatsächlich Leute vor Ort ihr eigenes Netz zurückgekauft haben und jetzt bundesweit andere dabei unterstützen, sozusagen dezentrale Stromversorgungsstrukturen auf regenerativer Basis aufzubauen.
Vielen Dank. Dagmar, würdest du nochmal an Dagmar rübergehen?
Gut. Mir fällt die Entscheidung nicht so leicht, weil in meinem Alltag mag ich eher so Projekte wie die solidarische Landwirtschaft, zum Beispiel hier in Kassel, die Petra sitzt da auch von der Gärtnerei, die da mit dabei ist. Wir hatten heute Workshop auch schon zu dem Thema, so richtig konkrete Projekte, wo es um Lebensmittel geht, also eigentlich um die Basis unserer Ökonomie, um das, was uns eigentlich alle betrifft, die eigentlich alle, wo eigentlich alle mitmachen könnten und die trotzdem, ja, die nicht so eine Größe haben, dass sie anfangen, so ein bisschen anonym auch zu werden. Mir gefällt das Projekt hier in Kassel, weil einfach die Konsumierenden Zusammenkommen mit den Landwirten oder den Gärtnerinnen und Gärtnern, man wirklich im Konkreten, im Alltag mitbekommt, warum sind jetzt die Tomaten so teuer, warum können wir nicht mehr Spargel haben, was macht wie viel Arbeit, und es gibt mir Möglichkeit, mit Kindern dahin zu fahren, es gibt Tätigkeiten, dass wir uns untereinander treffen und Sauerkraut machen oder irgendwas. Also dieses, wo ich glaube, dass so langsam wieder eine Sehnsucht wächst nach Nachbarschaftlichkeit, nach selber machen. Im Grunde einfach ein Zusammenschluss eben zwischen Gärtnerei oder Hof und einer Gruppe von Konsumierenden oder Mitbauern, wie wir auch sagen, oder Prosumer. Ja, wir haben noch gesagt, Prosumentinnen, genau, also ja. Produzierende Konsumenten in einem. Das ist diese Gruppe. Im Grunde eine Urform, im Grunde der Genossenschaftsgedanke, dass sich diejenigen, die sonst sich gegenüberstehen, zusammenschließen, nicht der Vermieter und der Mieter, nicht derjenige, der die Energie bezieht und der die Energie verkauft oder herstellt, sondern man schließt sich zusammen und schaltet dadurch den Markt an einer Stelle aus. Und jeder Bauer, jeder Landwirt, haben mir die Gärtner erzählt, der das zweimal hört, der will sofort nur noch so. Weil das natürlich total nervt mit dieser ganzen Vermarktung. Und wir wissen, wie es in der Landwirtschaft ist, wie das Höfesterben ist. Und so geht es auch vielen anderen Betrieben, so geht es auch in anderen Sektoren. Diejenigen, die ökologisch, demokratisch, wie auch immer, versuchen, anders zu wirtschaften, haben ihre Mühe, sich durchzusetzen. Wenn die ihre Konsumierenden kennen und die Teil des Netzwerkes sind und es eine Abnahmegarantie gibt, dann geht das gleich viel besser und dann kann ich mich aufs Wirtschaften konzentrieren, auf das eigentliche Wirtschaften. Endlich kann ich Gartenbau machen, muss nicht Flyer verteilen oder irgendwie dieses ganze Zeug, das können die Konsumierenden machen. So. Und das finde ich erstmal als Grundidee eine super Sache. Andererseits, also da entsteht auch sehr viel. Also wir haben da ein bundesweites Netzwerk im letzten Jahr auch gegründet und das verbreitet sich, sind jetzt um die 20 solcher Betriebe. Es gibt das seit den 80ern in Deutschland. Es war, glaube ich, sehr lange sehr wenig bekannt. Wir haben uns dann, glaube ich, umgeguckt, als wir gehört haben, dass in Frankreich ist das Ganze erst seit 2001, 2002 gibt und es da innerhalb der letzten 10 Jahre auf einmal jetzt 1200 solcher Projekte gibt. Dann haben wir gedacht, ups, offenbar muss man das nur rumerzählen, warum machen wir das nicht? Haben dieses Netzwerk gegründet und hoffen, dass über alle möglichen Gruppen, über Wohngruppen, über Foodcorps, über andere Gruppen oder Einzelpersonen, sich das auch hier verbreitet. Ja, ich könnte jetzt noch was zur Essener Naturgenossenschaft sagen, aber wahrscheinlich...
Vielleicht können wir das auch noch mal im Workshop vertiefen. Ich denke, ja, dazu gibt es noch genug Zeit, genau, dann vielleicht im Verlauf des Wochenendes.
Lassen wir das mal weg.
Danke.
Ja, ich möchte anknüpfen an das, was die Dagmar vorhin sagte mit meinem Lieblingsprojekt, wo sie nämlich sagte, wir sind eigentlich hier, um im Forum, in einem Forum, wo diskutiert wird, und wir wollen ein Netz aufbauen, damit wir sozusagen eine starke Kraft aus diesen vielen Ansätzen machen, die wir überall sehen. Das beflügelt mich, weil, wie ich sagte, mich beflügelt etwas, was die Gesellschaft trägt, was unter Umständen Aufbau von Ökonomie ist, was aber eine politische Richtung aufweist. Sonst reißt es mich nicht vom Hocker. Ja? Und deshalb, um daran anknüpfend, ist für mich spannend, einfach spannend, wie schafft man das in einer Region? Und da haben wir diesen Verein gegründet zur Förderung der solidarischen Ökonomie, in dem auch die Barbara ist, die Christina, die nicht da ist, und in dem die Dagmar jetzt auch ist und einige andere hier im Saal. Und wir haben also einmal dieses Projekt des Atlas der solidarischen Ökonomie in Nordhessen, das könnt ihr auch im Internet finden. Wir haben morgen früh auch einen Workshop dazu, deshalb sage ich hier darüber nichts weiter, außer dass es eine partizipative Studie in der Region war, mit Institutionen in jedem Landkreis, die wir dafür begeistert haben, die in der Diskussion der Kriterien, was das denn nun ist, diese solidarische Ökonomie, beteiligt waren und dann auch im Abschluss die Ergebnisse hörten mit spezifischer Diskussion ihrer Landkreisprobleme. Naja gut, und das geht natürlich weiter. Sowas geht weiter, wenn man das einmal kapiert hat, was es existiert. Und es gibt übrigens auch eine Google Map dazu im Internet, wo also nach Tätigkeitsbereich, nach Produkt und nach Ort, also Landkreis, diese solidarischen Wirtschaftsunternehmen zu finden sind, dann hört das Denken nicht auf, weil man dann natürlich auch den Markt darin sieht und man sieht auch die Verknüpfungsmöglichkeiten der Unternehmen untereinander, also die potenziellen Ketten und Netze. Und man sieht übrigens auch, welche Unternehmen bereits Basisbedürfnisse, die bedroht sind durch Risikotechnologien und durch permanente Skandale wie die erwähnte Ernährung, wie die erwähnte Energie, aufgreifen in positiver Weise, aber noch nicht die Verbreitung gefunden haben aufgrund des mangelnden politischen Drucks. Und deshalb ist es ja klar, dass wir nun sagen, so geht es nicht weiter. Also müssen wir in die Schulen gehen, wir müssen den Schülern erklären, hier in der Region, die sogenannt strukturschwach ist, gibt es enorme Potenziale, nicht nur in der Vergangenheit, wo die Almenden, nicht nur die Weiden, sondern auch die Wälder und die Seen genutzt wurden, bis heute. In Hessen gibt es 300, also nicht Kommunalwälder, sondern Gemeinschaftswälder, sogenannte Interessentenwälder. All das haben wir mit untersucht. Und damit will ich sagen, wenn die Schüler sehen, was es hier gibt an Genossenschaften, Wassergenossenschaften, Genossenschaften aller Art, letztendlich sind diese Wälder auch eine Form von Genossenschaften, und wie gering sie die Potenziale bisher nutzen und was sie machen könnten, dann muss man sagen, bringt es Spaß. Es bringt einfach Spaß, das zu versuchen, ihnen diese Unternehmen zu zeigen und die andere Perspektive, wo nicht, nämlich Arbeitskräfte gebraucht werden, um diese Potenziale zu nutzen und um regional diesen Bedarf nicht risikomäßig zu befriedigen. Weiterhin ihnen zu erzählen, was gibt es denn in Südeuropa an realen Regionen solidarischer Ökonomie, um das Forum erneut aufzubauen, was wir schon gegründet haben im Kontext dieser Studie, wo wir Leute zusammengeführt hatten, die gar nicht voneinander wussten und sofort anfingen zu diskutieren in der gemeinsamen Richtung, weil diese Ökonomie noch nicht sichtbar geworden war. Okay, ich glaube, das ist das Wesentliche, was ich zu sagen hatte. Da ist viel zu machen. Es sind Verbindungsreisungen zu führen. Dieses Europa kann wirklich anders aussehen. Man muss es einfach, diese Schritte nacheinander tun.
Ja, in meinem Alltag ist natürlich die Kontraste, die Monatszeitung für Selbstorganisation, definitiv mein Lieblingsprojekt, weil ich da seit über 20 Jahren in der Redaktion mitarbeite. Aber weil ihr die hier auf dem Infotisch euch nehmen könnt, wollte ich jetzt doch eigentlich mein aktuelles Lieblingsprojekt mal vorstellen, nämlich CECOSE Sola, eine Genossenschaft in Venezuela. Auch aus dem Anlass, weil nämlich gerade ein Buch über die erschienen ist oder von denen, also ist jetzt übersetzt worden, ist gerade vor ein paar Tagen fertig geworden und die machen Ende April, Anfang Mai eine Lesereise hier durch Deutschland und das kann ich also nur sehr empfehlen, denn das Spannende ist, es ist eine große Genossenschaft, über 1000 Mitglieder. Wir haben natürlich in Venezuela eine ganz andere Kultur, eine andere Lebensart. Es gibt sie seit 25 Jahren und sie machen genau die Basisversorgung in ihren Gemeinschaften und zwar nicht nur für Mitglieder, sondern die versorgen 50.000 bis 60.000 Familien, also zigtausende von Menschen, mit, vor allem mit Lebensmitteln. Die machen große Gemüsemärkte, haben Gemüsefarmen, machen aber auch, haben Gesundheitszentrum, haben angefangen mit einem Bestattungsunternehmen, hatten auch mal ein Busunternehmen, was aber unter schwierigsten politischen Angriffen dann leider eingestellt werden musste, mit richtig Repression. Also haben auch viel Erfahrung in politischen Auseinandersetzungen, politischen Kampf. Und sie beschäftigen sich ganz stark und seit diesen 45 Jahren immer wieder mit ihren internen Strukturen, mit ihrer Kultur der Kooperation, mit ihrer Kommunikation, haben zum Beispiel, also reden ganz, ganz viel, haben ganz viele Treffen, führen die alle ohne Moderation durch. Und ich finde es ein unglaublich spannendes Projekt und freue mich halt auch sehr darauf, dass sie dann bald hierher kommen und wir mehr von denen hören können.
Vielen Dank, Elisabeth. Danke nochmal an euch alle.